So, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Das ist im Rahmen unserer Hochzeit, sind diese Bilder entstanden. Die Zielsetzung war, was zum Thema Herz zu malen. Und die unterschiedlichen Hochzeitsgäste durften dann hier so ein Karree ausfüllen auf diesem großen Bild. Und die Kinder durften sich auf dem kleineren, auf der kleineren Leinwand austoben. Ich finde es natürlich großartig, was für eine Kreativität da zutage kommt, aber noch viel interessanter fand ich, wie das Ganze entstanden ist und die Leute zu beobachten, wie sie da sitzen und malen. Es gibt auch dann Bilder davon in unserem Hochzeitsalbum, wie dann Erwachsene oder Kinder über dieser Leinwand sitzen mit einem Pinsel in der Hand und dann so langsam sich die Zunge zwischen die Zähne schiebt und man schon Angst hat, dass abgebissen wird. Und jeder versucht, irgendwie so das Beste zu geben. Jeder versucht, sein Herz oder was auch immer er malt, so das Schönste sein zu lassen in seinen Möglichkeiten. Und es sieht natürlich jetzt unterschiedlich aus. Bei den Kindern sieht es eher dann abstrakt aus und bei den Erwachsenen kann man das dann viel besser erkennen. Und doch hat jeder irgendwie 100% gegeben von dem, was er kann. Und ich habe jetzt keinen beobachtet, der gesagt hat, nee, ich kann ja sowieso das nicht malen, deswegen lasse ich es lieber gleich oder so. Sonst haben wirklich ziemlich viele Leute da mitgewirkt. Und das war was, wo ich gemerkt habe, da kann ich eigentlich auch was lernen für mein Leben. Und es ist auch dieses Beste zu geben, ist ein Prinzip, das sehen wir in der Bibel öfter. Zum Beispiel im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo Gott von uns oder von den Christen und den Gläubigen das Beste einfordert. Zum Beispiel, man soll die besten Erstlinge seines Feldes sollst du dem Haus, im Haus des Herrn darbringen, steht in 2. Mose. Oder in den 10 Geboten lesen wir, das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, Gott will von uns das Beste, er will die erste Stelle in unserem Leben haben. Oder wenn wir an die ganzen Opfergebote denken, welches Zicklein man jetzt aussuchen muss oder welchen Schafbock man als Opfer aussuchen muss. Wir müssen heute keine Tieropfer mehr bringen, wir brauchen keinen Altar hier, wo wir die Tiere schlachten und Gott als Opfer bringen. Nee, für uns hat Jesus das schon erledigt. Und doch lesen wir dann im Neuen Testament, bin ich über eine Stelle gestolpert, in Römer 12, die ersten beiden Verse, wenn ihr das aufschlagen möchtet in den Bibeln, könnt dann auch gleich den Finger oder das Lesezeichen drin lassen, werden da öfters noch zurückkommen im Lauf der Predigt. Da schreibt Paulus in den Versen 1 und 2, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und Paulus sagt die Worte im Kapitel 12 auf Basis der 11 Kapitel, wo er schon davor geschrieben hat. Da geht es darum, um die Barmherzigkeit und ja, dass unser Leben auf der Barmherzigkeit Jesu gegründet ist. Nun, was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist was, das habe ich nicht verdient. Das ist in gewisser Weise Gnade und hat auch ein bisschen was, ja, in unserer heutigen Zeit wird es vielleicht mehr mit Mitleid verstanden, wenn wir auch so an die Geschichte des barmherzigen Samariters denken. Aber es ist im Prinzip Gottes Barmherzigkeit, ist das, dass er Gottes Sohn, dass er Jesus geschickt hat, um für unsere Sünden zu sterben, als Sündenbock. Das ist ja auch ein Wort, das wir in unserem heutigen Sprachgebrauch noch verwenden. Dieses Fundament, das ist in den ersten 11 Kapiteln beschrieben und Paulus fasst es hier zusammen mit der Barmherzigkeit Gottes. Gott war barmherzig zu uns durch den Tod und die Auferstehung von Jesus, die wir jetzt auch an Ostern wieder uns daran erinnert haben. Und nur wegen seinem Opfer und nur wegen Jesu Tod können wir Vergebung erfahren und mit Gott versöhnt werden und sind befreit von dieser Opferlast, immer wieder für unsere Sünden ein Opfer zu bringen, ein Opferlamm zu schlachten. Und es wird daher auch niemand verstoßen, der Jesus Christus annimmt. Das lesen wir in Römer Kapitel 8, Vers 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist und der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er ist unser Sündenbock. Er ist unser Lamm, der für uns gestorben ist. Aber Paulus beschreibt es noch ein bisschen eingehender, wie unser Leben sein sollte. Das ist begründet auf der Barmherzigkeit Gottes, deswegen haben wir überhaupt die Freiheit auch, vor Gott so zu kommen. Und Er beschreibt das Leben weiter, soll gottesdienstlich sein. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienstlich ist jetzt kein richtiges deutsches Wort, aber im Prinzip heißt es, unser Leben soll auf den Dienst Gottes ausgerichtet sein. Also wenn wir bedenken, dass wir ein barmherziges Leben oder ein Leben, das begründet ist in dieser Rettungstat Gottes, führen, dann sollte man auch bedenken, dass es Gott dient. Ehe ich mich in Barmherzigkeit den Menschen hingebe und mich aufopfer, bringt es nichts, wenn es nicht mit Gottes Wort in Einklang ist oder auch wenn nicht Gott im Mittelpunkt steht. Wenn ich das mache einfach nur, dass alle Leute sagen, ach der Matthias, der ist so ein barmherziger Junge, das bringt überhaupt nichts. Es geht hier um Gott, es geht nicht um das, was ich tue, es geht nicht um das, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern der Mittelpunkt ist Gott. Gottesdienstlich leben. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ich merke das bei mir selber manchmal, dass ich vielleicht so dann eher in die sozialpolitische Richtung abdrifte und versuche, Gutes zu tun. Und natürlich ist Gutes tun und anderen helfen meistens in Einklang mit Gottes Wort. Aber oft erwische ich mich dabei und sage, ich tue es einfach, ja, weil ich jetzt den Drang habe zu helfen und nicht in erster Linie, um Gott die Ehre dafür zu geben. Und diese Grenze, die zeigt Paulus hier auch ganz deutlich auf. Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Tu das für Gott. Wenn unsere Taten nicht die Güte und die Liebe Gottes zeigen, dann sind sie kein Gottesdienst. Und dann haben sie auch nichts mit der Barmherzigkeit Gottes am Hut. Wenn ich nicht gottesdienstlich lebe, oder die Barmherzigkeit, die ich von Gott erfahren habe, in meinem Leben keinen Unterschied macht, dann kann ich der Welt auch nicht das geben, was sie am meisten braucht. Natürlich sind oft oberflächliche Mängel, die wir versuchen zu beheben, durch Hilfsleistungen oder durch Geldspenden oder durch humanitäre Hilfe, auch jetzt, wenn wir an die Krisen in der Welt denken. Aber die Welt mangelt auch nach Gottes Liebe. Und das ist was, das kann ich nicht durch reine Taten weitergeben. Paulus schreibt, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist so ein bisschen die Sprache von dem Gottesdienst im Alten Testament, wenn er hier sagt, als Opfer. Das ist, ja, das kannten die Leute damals gut. Wenn ich Sünde begangen habe, dann muss ich dafür büßen. Ob das jetzt in Form ist von einem Schaf oder wir kennen das auch in unserer heutigen Zeit noch, dass wir in vielen Religionen Opfer bringen, ob wir einen Teil von dem Essen dann auf den Altar stellen oder in welcher Form das auch immer stattfindet. Aber in unserer Logik ist es immer so, wenn ich was falsch gemacht habe, muss ich dafür sofort büßen und muss ich irgendwie versuchen, das wieder gerade zu rücken, das wieder gut zu machen. Um vor Gott zu kommen, musste der Beter oder der Gläubige ein Schaf, einen Bullen oder eine Taube bringen und sie auf den Altar Gott opfern. Es gab unterschiedliche Arten von Opfer und wir lesen auch in diesen Opferregeln, dass Gott auch relativ wählerisch war, mit welchen Opfern er annimmt und wie sie vorbereitet und zubereitet sein müssen. Aber die Quintessenz war, dass eine Sünde eine sofortige Bestrafung erfordert oder ein sofortiges Opfer erfordert. Und Gott hat geschlachtete Tiere als Ersatz dafür angenommen, damit der Sünder oder der eben dieses Opfer vor Gott gebracht hat, weiterleben konnte und in seinem Leben und seine Beziehung zu Gott weiter ausbauen konnte. Aber die Menschen wussten auch, dass das Blut der Tiere die Sünde nicht komplett auslöschen kann. In Hebräer 10, Vers 4 steht, denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Das heißt, es war so eine Übergangslösung, kann man sagen, bis zum letztendlichen Gericht. Sie dienen als Überbrückung und haben auch damals als Überbrückung gedient, bis zu der Zeit, wo Jesus dann für alle Sünden dieser Welt gestorben ist, als das ultimative Opferlamm und den Tod besiegt hat durch seine Auferstehung. Und das lesen wir auch in Hebräer 10, Vers 12. Dieser hat aber ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes. Und damit hat Jesus mit einem Mal die Opferrituale des Alten Testaments überflüssig gemacht, weil es gibt kein perfekteres Opfer, als dass jemand, Jesus in dem Fall, der nicht sündig ist, stirbt und diese Sünden der Welt auf sich nimmt. Und das ist die Quintessenz unseres Glaubens. Und wenn Paulus nun schreibt, dass wir unsere Leiber als Opfer bringen sollen, dann meint er nicht, dass wir jetzt damit für unsere Sünde büßen könnten oder dass wir dadurch irgendwas besser machen könnten oder dass wir unser Leben jetzt zwangsläufig dafür geben müssen. Denn Jesus hat es ja schon getan an unserer Stelle. Aber auf was will Paulus denn dann raus? Und mir sind so vier Worte in diesen zwei Versen aufgefallen, auf die ich jetzt ein bisschen näher eingehen möchte. Das wäre das erste, wäre Leiber. Das zweite wäre lebendig, dann heilig und Gott wohlgefällig. Gut, eigentlich sind es dann fünf Wörter, aber diese vier Aspekte, auf die ich dann eingehen möchte. Und bei Leiber geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass wir Gott unseren physischen Körper zur Verfügung stellen, während Seele und Geist dann völlig egal sind, sondern es geht um diese Einheit, unser ganzes Sein. Wenn ich mich zu Jesus bekenne, dann bekenne ich mich mit meinem ganzen Leben zu ihm. Da gehört mein Körper dazu, da gehört mein Geist, da gehört meine Seele dazu. Wenn ich eins davon weglasse, dann fällt das ganze Gebilde schon auseinander. Und Gott will keine halben Sachen. Gott will mich ganz haben, Gott will dich ganz haben. Nun denkst du vielleicht, ja, aber was soll Gott mit meinem Leib anfangen? Ich meine, ich bin doch viel zu groß oder viel zu klein oder zu dick, zu dünn, zu hell, zu dunkel, zu krank, zu alt, zu jung, viel zu unerfahren. Und da finde ich mich dann auch in so einem Element, wo ich ziemlich gut bin. Also Ausreden finden, das fällt mir meistens leicht, warum ich was nicht machen könnte. Und wir kennen auch in der Bibel viele Geschichten, wo Leute Ausreden finden. Ich denke da immer dann zum Beispiel an Mose, der berufen wird, das Volk Israel zu führen. Und er sagt, ah, ich kann doch gar nicht reden und ich bin da völlig ungeeignet dafür. Und natürlich, ich meine, wenn wir uns vergleichen, wir finden immer Leute, die irgendwas besser können als wir. Es gibt Leute, die können viel besser reden, als ich das kann. Es gibt Leute, die können viel besser malen, als viele, die hier gemalt haben. Und es gibt immer jemand, der irgendwas besser kann. Aber Gott geht es nicht darum, dass wir was am besten können oder dass wir der Beste sind in irgendwas, dass es perfekt ist. Gott möchte, dass wir uns zur Verfügung stellen mit dem, was wir haben. Und für Gott ist es genauso viel wert, wenn da jetzt ein Kind ein Herz malt, das vielleicht ein bisschen eckig oder krackelig ist. Und es ist für Gott genauso gut wie ein sehr schön gemaltes Herz, das künstlerisch absolut top ist und hochwertig. Gott ist nicht auf unsere Perfektion angewiesen. Gott ist auf unsere Hingabe, auf unsere Leidenschaft angewiesen. Oder möchte sie, dass wir uns einbringen. In unseren Ausreden, da schießen wir total am Ziel vorbei. Das Opfer von Paulus ist kein Opfer für die Sünde in dem Sinn. Das hat Jesus schon längst gebracht. Aber genau deshalb, weil Jesus es erbracht hat, sind wir mit dem, was wir haben, für Gott akzeptabel. Wir bringen das, was wir können, was in unserer Leistung oder in unserem Leistungsbereich, in unserem Können steht, und Jesus füllt den Rest aus. Und vor Gott sind dadurch alle gleich. Ob wir jetzt eckig und kantig sind oder ob wir schön geformt sind und wie auch immer das dann aussieht. Aber wir schießen auch noch in eine andere Richtung am Ziel vorbei, wenn wir uns versuchen, so rauszuwinden. Das Opfer unserer Leiber, von dem Paulus spricht, bezieht sich nicht auf unser körperliches Aussehen oder unser Verhalten. Da geht es nicht darum, dass wir gut durchtrainiert sind und kräftig mitschaffen können, oder wie unser Körper sich verhält, ob wir einen guten Gleichgewichtssinn haben, eine gute Hand-Augen-Koordination. Unser Körper dient Gott viel mehr als der Verdeutlichung seiner Schönheit. Und Gottes Schönheit drückt sich auch in der Vielfalt aus. Und Gottes Schönheit drückt sich in seiner Liebe aus. Und es ist nicht was, das man jetzt an Äußerlichkeiten oder an Charaktereigenschaften direkt festmachen kann. Das ist was, das ist weniger greifbar. Aber in Jesaja 53, in den Versen 2 bis 3, wird es zum Beispiel beschrieben, dass man Gottes Schönheit nicht so in Worte fassen kann oder nicht in eine Form pressen kann. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Also es ist kein schönes Bild, das hier beschrieben wird. Es ist eher so diese Schönheit des Leidens und trotzdem verkörpert Gott die Liebe, die ultimative Liebe. Gott möchte nicht unsere Leiber oder unser Leben, unser Körper und unseren Geist, weil er Models für seine nächste Castingshow sucht im Himmel, sondern er fordert unsere Leiber, weil er Models für Barmherzigkeit möchte, Models, die seine Liebe weitergeben können. Und ich denke, in unserer Gesellschaft brauchen wir auch viel Gebet an der Stelle. Denn egal, wo man liest in den Nachrichten oder auch man kriegt es im Freundeskreis dann manchmal mit, dass Leute an diesen Idealen zerbrechen, die unsere Gesellschaft aufstellt. Und dadurch viel Leid auch erfahren. Leben geht den Bach runter. Menschen, die sich in ihren Körpern nicht mehr wohlfühlen, die anfangen sich zu verstümmeln. Und sich irgendwie versuchen, den Schönheitsidealen unserer Zeit anzupassen. Leben, das in Unzufriedenheit, in Depressionen und sogar in Suizid oft endet. Aber Gott setzt ganz andere Maßstäbe. Er möchte sichtbare, gelebte, körperliche Zeichen, dass unser Leben auf seiner Barmherzigkeit gegründet ist. Dass unser Leben an ihm ausgerichtet ist, an seiner Liebe. Genauso wie die Beter im Alten Testament was von ihren irdischen Schätzen, zum Beispiel ein Schaf, eine Ziege oder das beste Getreide, aufgeben mussten, um auf den Altar zu bringen und dort zu opfern, so können wir uns einen irdischen Schatz oder Bequemlichkeit nehmen und unsere Leiber fürs Reich Gottes einzusetzen. Das kann sein, dass ich zum Beispiel dann abends eben nicht meine Lieblingsserie gucken kann, weil vielleicht irgendwas anderes jetzt dran ist, jemand vielleicht meine Hilfe braucht. Oder ja, in den Beziehungen, in der Nachbarschaft, in der Arbeit, im Freundeskreis, in der Schule, wo auch immer Gott uns hinstellt. Wir können Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit in dieser Welt weitergeben. Wir können es auch weltweit, so wie der Matthias uns erzählt hat, was er jetzt vorhat in Guinea-Bissau. Es gibt keine Grenzen, die Barmherzigkeit Gottes weiterzutragen in dieser Welt. Und Gott ruft uns. Nur wir müssen es hören. Es beginnt hier in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land. Das nächste Wort, auf das ich eingehen möchte, ist lebendig. Ein Leben mit sichtbaren, ausgelebten und praktizierten Akten von Barmherzigkeit, das kann im Tod enden. Paulus selber stand öfters kurz vor seinem Tod in seinem Leben und er schreibt da auch sehr viel drüber. Und es war ihm klar, dass im schlimmsten Fall sein Einsatz für Jesus sein Leben kosten kann. Und es hat auch schon immer Märtyrer gegeben, gibt auch heutzutage noch Märtyrer, die wegen ihres Glaubens ihr Leben lassen müssen. Aber Paulus geht es bei diesem Wort lebendig nicht in erster Linie darum, dass wir unser Leben geben müssen. Es geht ihm vielmehr um den Lebensstil, den wir praktizieren. Dass unser Leben Gott dient. Lass jede Tat, jedes Wort in deinem Leben Gott dienen. Das ist ein hoher Maßstab und ganz ehrlich, wenn ich da selber reflektierend drüber nachdenke, muss ich sagen, ich versage da kläglich. Aber man darf sich schon hohe Maßstäbe setzen. Und ja, wenn wir durch unseren Lebensstil, wenn ich durch mein Leben ausdrücken kann, was mein Schatz ist, dass Gott mein Schatz ist und dass er das ist, was mir am wichtigsten ist in meinem Leben, dann wird es auch ausgedrückt und dann erreicht Gottes Barmherzigkeit auch die Menschen in meinem Umfeld. Das nächste Wort ist heilig. Die wahrscheinlich beste Erklärung von einem heiligen Körper, die hat Paulus selber gegeben, auch in Römer in Kapitel 6, Vers 13. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Der Körper ist nicht heilig, aufgrund dessen, wie er aussieht oder ob er jetzt gut trainiert ist oder schlecht trainiert ist, ob er lang, kurz, breit oder dünn ist. Sondern der Körper ist heilig aufgrund der Taten, aufgrund dessen, was er ausdrückt durch die Taten. Zwei Beispiele, die ich da in der Bibel gefunden habe, die das ausdrücken, wie ein Körper heilig sein kann. In Hebräer 13, Vers 15 steht: So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also Lobpreis ist eine Sache, wo das Herz und die Lippen des Mundes zusammenarbeiten, um Gott Lobpreis zu bringen. um ihn zu danken, um ihn anzubeten. Und ein Vers später, so lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, diese Anbetung. Wenn wir im Namen Jesu Gutes tun, mit unseren Händen, mit unserem Mund, mit unserer Anwesenheit, dann kann unser Körper ein heiliges, ein lebendiges Opfer sein. Und zuletzt, Gott wohlgefällig, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Wenn das Opfer unserer Leiber schon heilig ist, dann ist es auch Gott wohlgefällig, oder? Warum erwähnt Paulus das jetzt nochmal extra? Nun, ich glaube, es bringt Gott nochmal deutlicher in dieses Bild. Es erinnert uns an den Grund, warum das wichtig ist, diese Heiligkeit, diese Lebendigkeit. Es geht um Gott. All diese Sachen, all diese Wörter und Eigenschaften, die beschreiben einen Gottesdienst, bei dem Gott im Zentrum steht. Es geht nicht um mich in erster Linie. Ich habe den Pilotensitz in meinem Leben, habe ich Gott abgegeben, in dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben aufnehme. Und ab da sollte er im Zentrum stehen. Und so passt, dass wir jetzt am Ende dastehen, wo wir angefangen haben, denn die ersten Verse rufen uns ja dazu auf, in erster Linie ein gottesdienstliches Leben zu führen oder ein gottdienliches Leben zu führen und Gottes Barmherzigkeit in die Welt zu tragen. Paulus richtet uns aus auf das Ziel in unserem Leben, unseren Lebensstil auf Gott anzupassen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Der Grund, warum wir einen Körper haben, ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen. Seine Liebe, seine Größe und seine Güte. Er zeigt sich nicht durch unsere Muskeln oder durch die Kurven oder durch unser übermäßig barmherziges Verhalten, sondern es zeigt sich um das, was unser Schatz ist, was bei uns im Mittelpunkt steht, wohin wir uns ausrichten mit unserem Blick. Und ich möchte mit zwei Aussagen von Paulus schließen. Zuerst so sein Lebensmotto, wo er es zusammenfasst, das ist im Philipperbrief, Verse 20 und 21. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich kein Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, sei durch Leben oder durch Tod. Das sind krasse Worte. Und er sagt weiter, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Kann das auch unser Ziel werden? Kann das auch unsere Ausrichtung werden? Und als zweites, Paulus, eine Ermahnung an uns in 1. Korinther 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Und das ist was, das hat mich getroffen, denn wie oft vergesse ich das, dass Jesus mich so teuer oder dass Gott mich so teuer erkauft hat, indem er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Und es beschämt mich manchmal, dass ich so wenig davon zurückgebe. Und der Auftrag ist klar an uns. Zeig Gott durch deinen Lebensstil. Lass uns beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn gegeben hast für jeden von uns, dass wir dir wichtig sind, dass du uns liebst und dass nichts da wäre, durch das wir das verdient hätten, sondern dass es rein auf deiner Gnade und Barmherzigkeit beruht. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Disziplin gibst, das jeden Tag vielleicht ein Stück mehr auch in unserem Leben zu verwirklichen, dass deine Herrlichkeit sich in unserem Leben manifestiert. Dass deine Herrlichkeit aus uns rausstrahlt und dass wir nicht versuchen, irgendwie Ausreden zu finden, weil wir nicht perfekt sind, weil andere was besser können und dafür besser geeignet werden. Vater, gib uns Mut, uns mit unseren Gaben, die du uns gegeben hast, für dich einzusetzen. Dass wir die Not erkennen, dass wir deine Stimme hören. Mach uns sensibel dafür. Und ich möchte dir danken, dass du uns Teil sein lassen möchtest von deiner Arbeit, von deinem Reich, wie du dein Reich baust. Amen.